Bevor wir beginnen, möchten wir auf einige Themen hinweisen, die in dieser Folge behandelt werden. Dazu gehören Zwangsarbeit, systematische Verfolgung während der NS-Zeit, Gewalt gegen Frauen sowie Diskriminierung und Gewalt gegen marginalisierte Gruppen. Diese Inhalte können belastend sein, insbesondere für Betroffene, Angehörige oder Menschen mit eigenen traumatischen Erfahrungen. Wenn du das Gefühl hast, dass dich diese Themen überfordern, ist das völlig okay. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, oder höre später weiter, wenn es sich für dich besser anfühlt.
Von WUM bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Wir gewöhnen uns an Dinge und Gewöhnung ist tatsächlich eines der schlimmsten Dinge, die wir tun können, denn auch Menschen in NS-Zeit haben sich an Dinge gewöhnt. Beamtinnen haben auf Dokumenten geschrieben, dass sie sich auf Sklavenjagd, auf sogenannte Sklavenjagd und auf sogenannte Menschenjagd begeben.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Buben bis Z, unserem Generationen-Podcast. Normalerweise bin ich die Moderatorin, aber ich habe heute den Moderationsstab wieder an Jana übergeben. Das heißt, ich wünsche euch erstmal nur viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom bis Z, dem Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Ich bin Jana, ehemalige Praktikantin und nun ehrenamtlich bei den Frauenseiten aktiv. Und ich gehöre zur Gen Z. Heute haben wir Xenia Holzmann zu Gast. Hallo Xenia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Heute wollen wir gemeinsam ein bisschen in die Bremer Geschichte eintauchen und über den Denkort Bunker Valentin sprechen und in dem Zusammenhang besonders über sowjetische ZwangsarbeiterInnen. Und zum Start, um einmal reinzukommen, magst du dich einmal vorstellen?
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Xenia Holzmann. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und somit würde ich mich oder nicht einordnen, aber ich bin definitiv Millennial. Und viele Eigenschaften der Millennials oder beziehungsweise denen, das zugesprochen wird, treffen auch viel auf mich zu. Das finde ich immer sehr witzig und unterhaltsam. Ich arbeite aktuell als pädagogische Mitarbeiterin am Denkort Bunker Valentin, das in Trägerschaft der Landeszentrale für politische Bildung Bremen ist. Das heißt, ich bin angestellt bei der Landeszentrale und bin aber eigentlich schon seit 2016 aktiv am Denkort Bunker Valentin. Vor fast 10 Jahren habe ich angefangen als Praktikantin, dann habe ich in die Freiberuflichkeit gewechselt und habe dann in dem Besucherinnenzentrum einen Dienst gemacht. Dann habe ich bin gewechselt rüber in die Vermittlungsarbeit, also Führungen und Seminare. Dann bin ich weitergegangen zur Projektarbeit und 2021 wurde tatsächlich eine Stelle eingerichtet am Denkort für die pädagogische Arbeit. Davor wurde sie hauptsächlich freiberuflich organisiert, die Pädagogik am Denkort. Und seit 2021 ist es nun mit einer Stelle versehen, Gott sei Dank. Es braucht aber eigentlich noch viel, viel mehr. Und seit ich am Denkort arbeite, ist es so, dass ich mich tatsächlich eher stärker als Gedenkstättenpädagogin verstehe. Ich bin aber ausgebildete Historikerin, das heißt, ich habe in Leipzig und Bremen Geschichte studiert und in Bremen habe ich mich vor allem spezialisiert auf, das hieß damals Geschichte in der Öffentlichkeit, der Studiengang, und das könnte man eigentlich mit Public History sozusagen beschreiben. Das bedeutet, wie kann man eigentlich Geschichtsbilder, Geschichtsvermittlung für die breite Öffentlichkeit gestalten, und dazu gehört auch Vermittlungsarbeit an einer Gedenkstätte. Und deswegen gab es zu dem Zeitpunkt ein Pflichtpraktikum und das habe ich dann am Denkort Bunker Valentin gemacht, weil der 2015 eröffnet hat und 2016 musste ich das Praktikum machen und deswegen war es eine glückliche Fügung und bin dort gelandet und geblieben. Und genau, und ich habe mit dem Geschichtsstudium so ein bisschen gehadert, weil ich dachte, Geschichte ist spannend, finde ich irgendwie gut, aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Vor allem, weil der Studiengang in Leipzig war sehr theoretisch und das wollte ich nicht, wollte in die Vermittlung gehen. Und ich wollte aber eigentlich auch nie Lehrerin werden und trotzdem bin ich in der Bildungsarbeit gelandet. Ich mag den Job sehr gerne und auch wenn es immer wieder kompliziert, anstrengend und herausfordernd ist, ist der Beruf aber sehr erfüllend. Und dazu muss ich aber auch sagen, es gibt aber eigentlich keinen Lehrgang oder einen Studiengang zur Gedenkstättenpädagogik. Das bedeutet, alles, was ich so pädagogische Skills angeht, habe ich mir selber angeeignet, beziehungsweise über Aus- und Fortbildungen. Viele Workshops, viel Lesen, viel irgendwie Austausch mit anderen Kolleginnen. Und vor allem ist die Gedenkstättenpädagogik auch an sich nicht nur Pädagogik, sondern es hat auch so Elemente von sozialer Arbeit, es hat auch Elemente von politischer Bildung grundsätzlich, aber auch von erlebnispädagogischen Momenten kann man auch nutzen. Das ist so ein Mix aus allem und deswegen gibt es das noch nicht, aber vielleicht arbeiten die Gedenkstätten noch dran, das weiß ich nicht.
Ja, vielen Dank. Das klingt nach einem super spannenden Werdegang und zum Teil vielleicht glücklichen Fügungen, sage ich mal. Dass du gerade das Praktikum am Bunker Valentin machen konntest und der dann eben ja auch kurz vorher dann auch als Denkort eröffnet hat. Sehr cool und finde ich persönlich auch sehr spannend, weil ich mich auch für politische Bildungsarbeit interessiere. Und wir hatten es jetzt schon oft angesprochen, den Denkort Bunker Valentin. Und da vielleicht noch mal kurz eine Erläuterung. Der Denkort Bunker Valentin, extra betont, weil in Anführungszeichen, ist die Ruine einer U-Boot-Werft der deutschen Kriegsmarine aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen 1943 und 1945 wurden Tausende von Zwangsarbeitenden aus ganz Europa und Nordafrika dort eingesetzt. Diese Menschen waren sowohl zivile ZwangsarbeiterInnen als auch Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Mehr als 1600 von ihnen starben während der Bauarbeiten an Unterernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen. Und im November 2015 eröffnete der Dokumentations- und Erinnerungsort als Denkort Bunker Valentin offiziell. Und heutzutage werden durch Ausstellungen und übrige Informationsangebote an die Schicksale von über 10.000 Menschen erinnert. Und im Mittelpunkt dieser Angebote und Ausstellungen stehen die Bedingungen, unter denen sie verhaftet, nach Bremen-Farge deportiert wurden, wo eben der Denkort Bunker Valentin steht und auf der Baustelle gearbeitet haben. Möchtest du dazu noch was ergänzen?
Also ich glaube, die Zahlen sind immer, also viele Menschen glauben, dass es so absolute Zahlen sind. Das ist aber immer wieder schwierig, von absoluten Zahlen zu sprechen. Also wir gehen von 10.000 bis 12.000 Zwangsarbeiterinnen aus. Es gab aber auch 50 Firmen, die an der Baustelle beteiligt waren, sodass dann auch ungefähr um die 2.000 deutsche Arbeitskräfte daran beteiligt waren. Unter anderem auch Sekretärinnen, aber auch sehr viele männliche Arbeitskräfte, deutsche männliche Arbeitskräfte. Und auch die Todeszahl ist so eine Zahl, wo wir nicht genau sagen können, ob es wirklich 1600 waren. Wir arbeiten häufig mit dieser Zahl, aber das können wir noch nicht ganz genau belegen. Es ist wahrscheinlich eine höhere Dunkelziffer, aber die Forschungen laufen auch weiter. Das heißt also, wir finden immer mehr neue Namen, mehr neue Listen. Wir versuchen das in Bezug zu setzen, vor allem weil die Lager alle miteinander in Verbindung standen. Das heißt, es gab auch mal so Situationen, wo Zwangsarbeitende nur 2-3 Monate auf der Bunkerbaustelle waren und dann weiter deportiert worden sind, um an anderen Orten zu arbeiten oder irgendwie in andere Lager gebracht worden sind. Das bedeutet also, diese ganzen Verbindungen und Verflechtungen von den unterschiedlichen Lagern, auch hier gerade in Bremen, müssten noch deutlich mehr und stärker erforscht werden und das in Zusammenhang gebracht werden, um sozusagen die ganzen Zahlen irgendwie nachvollziehen zu können. Und ich glaube, auch eine Zahl, die total wichtig ist, wenn man sich mit dem Thema NS-Zwangsarbeit auseinandersetzt, ist auch die Zahl von 13,5 Millionen Menschen, die im Deutschen Reich arbeiten mussten unter Zwang und unter unmenschlichen Bedingungen. Und dass wir auch davon sprechen, dass es ein Gesellschaftsverbrechen war. Denn auch wenn viele glauben, ja, das ist immer so an entlegenen Orten, weil der Denkort Bunker Valentin ist nun mal in Bremen-Nord, in Farge, also weiter geht's nicht irgendwie von der Innenstadt entfernt. Aber das Gesellschaftsverbrechen oder beziehungsweise die Bezeichnung dazu sagt eigentlich auch, dass aus
dass es überall ZwangsarbeiterInnen gab. Also von kleinen bis großen Betrieben, für Kommunen mussten sie arbeiten, für Kirchen, für Privathaushalte. Aber in der Landwirtschaft und vor allem auch in der Industrie, Rüstungsindustrie, waren sehr, sehr viele Menschen eingesetzt. Das heißt also, wenn wir uns mit dem Denkort Bunker Valentin oder der Geschichte des Bunker Valentin angucken, müssen wir das eigentlich auch immer wieder in den größeren Bezug setzen von einem Gesellschaftsverbrechen, der NS-Zwangsarbeit, und immer wieder so die ganzen Verknüpfungen und Verbindungen anschauen. Und vor allem, ja, wir beschäftigen uns hier mit Farge und Bremen, aber dazu gehören auch die besetzten Gebiete. Und ich sage das deswegen, weil es auch gerade zu dem Thema, worüber wir sprechen wollen, eben auch eine große Bedeutung hat, was die besetzten Gebiete, vor allem im sogenannten Osteuropa, was für eine Rolle es spielte bei der Deportation und bei dem Einsatz von ZwangsarbeiterInnen.
Vielen Dank für diese sehr wichtige Erläuterung und auch vielen Dank für die Vorlage einer wunderbaren Überleitung.
Sehr gerne.
Genau, es soll heute vor allem über die Rolle weiblicher ZwangsarbeiterInnen aus der ehemaligen Sowjetunion gehen. Und daher erstmal als Einstiegsfrage, was wissen wir heute über die Rolle von diesen weiblichen ZwangsarbeiterInnen?
Also als ich angefangen habe zu recherchieren, und das war tatsächlich in meinem Praktikum, bin ich davon ausgegangen, beziehungsweise ist das Team davon ausgegangen, dass es eigentlich keine Frauen auf der Bunkerbaustelle gab. Beziehungsweise wir hatten 5 Namen von Frauen aus Quellen, aus Dokumenten, und wir wussten nicht so genau, wo können wir die verorten, wo wurden sie eingesetzt, woher kamen sie. Und als ich angefangen habe, bin ich also mit 5 Namen losgezogen, und seit den Recherchen ist es dann in mehreren Etappen dazu gekommen, dass wir hier mittlerweile von 700, also ich habe als erstes herausgefunden 700 Namen von Frauen, die auf der Bunkerbaustelle arbeiten mussten. Mittlerweile sind wir bei ungefähr 1200, 1300 Namen. Und wir können nicht so genau sprechen von einer Rolle von weiblichen ZwangsarbeiterInnen auf der Bunkerbaustelle. Denn wenn man über den Ort läuft und den Rundweg sich anschaut, dann sieht man trotzdem sehr, sehr viele Männer. Man sieht Zwangsarbeiter, auch KZ-Gefangene, vor allem männlichen Geschlechts, auf den Rundwegen, auf den Fotos. Und das haben wir jetzt tatsächlich vor 1,5 Jahren geändert, denn wir haben mittlerweile 2 Tafeln, die über Frauen was erzählen. Die sind jetzt relativ neu. Eine Tafel erzählt über Susanna Goldschmidt. Sie war keine sowjetische Zwangsarbeiterin, aber zu ihr haben wir tatsächlich sehr viel mehr Informationen und haben mittlerweile eine fragmentierte Biografie über sie und können das ein bisschen besser nachvollziehen, wie sie eigentlich nach Farge gekommen ist. Und ein wichtiger Faktor ist auch, dass wir von ihr tatsächlich noch ein Interview haben und mittlerweile auch Kontakt zu ihrem Sohn Marv Goldschmidt, der heute in Boston in den USA lebt. Und zu den sowjetischen ZwangsarbeiterInnen haben wir tatsächlich, also zu den ehemaligen, haben wir keinen Kontakt. Und es gibt auch keine bis gar, also wirklich keine Interviews beziehungsweise Ego-Dokumente von zivilen ZwangsarbeiterInnen aus der Sowjetunion. Und deswegen ist es so schwierig, die Geschichte zu vermitteln und auch über die Rolle zu sprechen. Wir haben eine Tafel von Nadja Kovalova, die als ukrainische Zwangsarbeiterin auf der Bunkerbaustelle eingesetzt wurde. Aber wir haben von ihr kein Bild. Wir haben aber eine Postkarte von ihr. Und deswegen haben wir also eine Leerstelle dargestellt mit einem Zitat von ihr, damit wir sie so stellvertretend für eine Gruppe, die total unsichtbar ist, vermitteln können. Und Nadja Kovalova ist eine sogenannte zivile Zwangsarbeiterin gewesen. Das bedeutet, sie wurde also nicht während eines, also sie war nicht in der Armee und wurde gefangen genommen, war also keine Kriegsgefangene. Denn wenn wir von den sowjetischen Zwangsarbeiterinnen oder Kriegsgefangenen oder KZ-Häftlingen sprechen, dann müssen wir uns auch angucken, wie die Rote Armee aufgestellt war. Und die Rote Armee war tatsächlich sehr divers und es waren auch viele Frauen in der Roten Armee involviert, haben gekämpft
Und deswegen ist es immer so ein bisschen wichtig zu gucken, in welchem Kontext sprechen wir. Also sie waren, die Zwillingszwangsarbeiterinnen waren keine Kriegsgefangene und sie waren auch zu dem Zeitpunkt auch nicht in einem Konzentrationslager. Zivile Zwangsarbeit spricht man dann davon, dass es so eine Phase gab von ungefähr 1941, wo es Anwerbeversuche gab von den Nazis. Denn sobald die Nazis und die Wehrmacht die Länder besetzt hatten, haben sie sehr schnell auch Arbeitsämter eingerichtet. Das bedeutet, die Arbeitsämter hatten die Funktionen, Menschen zu akquirieren, das heißt anzuwerben und für die Arbeit ins Deutsche Reich zu holen. Was aber sozusagen die Rahmenbedingungen dessen bedeutet, ist, dass natürlich nicht erzählt wurde, dass sie keinen Einfluss hatten auf ihren Arbeitsort, dass sie keinen Einfluss hatten auf die Arbeitsbedingungen. Sie konnten ihren Vertrag nicht kündigen, sie konnten nicht wieder zurückkehren. Sie haben sehr, sehr wenig Geld bekommen und vor allem wurden rassistische Gesetze und Erlasse von den Nazis sozusagen eingerichtet, um das Leben von zivilen ZwangsarbeiterInnen aus der Sowjetunion so stark zu reglementieren, wie es nur irgendwie ging. Denn die rassistische Ideologie spielte dabei eine große Rolle. Und zu der rassistischen Ideologie kommen wir noch, aber ich wollte das nur kurz nochmal erwähnen. Und es gab auch so eine Phase, wo viele Menschen da erstmal drauf eingegangen sind. Also gerade wenn wir von sowjetischen Zwangsarbeiterinnen sprechen, meinen wir eigentlich auch überwiegend Ukraine. Also die ukrainischen Gebiete und vor allem auch belarussische Gebiete, da eben sie von der Besatzungszeit sehr stark betroffen waren. Also ein Terrorregime Länder besetzt, dann machen sie natürlich eine Politik, die auf Repression, auf Gewalt zielt. Und das bedeutet, dass das Leben für viele Menschen dann sehr, sehr, sehr schwierig wurde. Familien konnten sich nicht mehr ernähren. Und das bedeutet tatsächlich, dass dann viele einfach darauf eingegangen sind und nach Deutschland gegangen sind. Allerdings änderte sich das dann recht schnell, als sie gemerkt haben, unter welchen Bedingungen das alles ablief. Und die ersten Briefe, die dann noch zurückgekehrt sind, denn zivile Zwangsarbeiterinnen durften unter strenger Zensur auch Briefe schreiben, haben dann viele festgestellt, okay, das sollten wir wohl nicht mehr weitermachen. Und deswegen haben sich fast keine Menschen mehr auf diese freiwillige Anwerbung, also freiwillig wirklich in Anführungszeichen, gemeldet. Und deswegen gingen dann die Nazis und auch die Beamtinnen dazu über, Menschen gewaltvoll zu deportieren. Und das bedeutet dann auch, dass sie auf Dokumenten, also Beamtinnen haben auf Dokumenten geschrieben, dass sie sich auf Sklavenjagd, auf sogenannte Sklavenjagd und auf sogenannte Menschenjagd begeben. Und deswegen gab es sehr viele Razzien, sehr viele Massenverhaftungen. Und es wurde auch ein Arbeitsdienst eingerichtet, wo Menschen verpflichtet wurden, für 2 Jahre ins Deutsche Reich zu kommen, um hier arbeiten zu müssen. Und das lag daran, dass eben durch diese Mobilisierung in die Wehrmacht viele Arbeitskräfte in der deutschen Wirtschaft fehlten. Und wie kann man einen Krieg finanzieren, wenn es so wenige Arbeitskräfte gibt? Deswegen muss man, also waren die Nazis, gingen dazu über, Menschen gewaltvoll zu verschleppen. Und zwar eben aus Europa, aber auch durch ganz Nordafrika. Aber wenn wir dann von betroffenen Menschen sprechen und vom Zweiten Weltkrieg, müssen wir dann auch sozusagen immer wieder den Kolonialismus und Kolonien mit berücksichtigen, sodass dann auch eben andere Menschen aus sozusagen Ländern betroffen waren, die wir so im ersten Augenblick gar nicht im Kopf haben. Und vor allem, wenn wir über die Sowjetunion sprechen, auch die Sowjetunion hat mobilisiert aus Ländern, die heute zum Beispiel Kirgisistan, Usbekistan und Kasachstan sind. Das bedeutet, es gab auch Kriegsgefangene, die aus Usbekistan, Kasachstan oder Kirgisistan waren oder eben aus anderen Regionen. Das ist aber wieder Kriegsgefangenen-Kontext. Also es ist immer sehr kompliziert, diese ganzen Auseinandersetzungen, um das alles zu verstehen. Aber nach und nach kann man sich dem eigentlich ganz gut nähern. Und zivile Zwangsarbeit ist sozusagen ein Begriff, den wir in der Wissenschaft eher nutzen und in der Vermittlung, um diesen Kontext von freiwilliger Anwerbung, wie gesagt in Anführungszeichen, und den Folgen danach zu erklären. Und die Rolle der Frauen bzw. der weiblichen Zwangsarbeiterin auf der Bunkerbaustelle, der war wie für die männlichen Zwangsarbeiter. Also es bedeutete, so schnell wie möglich diesen Bunker zu bauen, weil das eben ein Prestigeprojekt war und auch heute würden wir eher sagen ein Panikprojekt, um nochmal den Krieg positiv für sich zu entscheiden, weil der in einer Zeit gebaut wurde oder angefangen wurde, als eigentlich der Krieg nicht gut aussah für die Nazis. Das spielte aber sozusagen in der Ideologie keine Rolle und unter diesen Bedingungen in der Rüstungsindustrie war dann eben egal, welches Geschlecht dann Zwangsarbeitende hatten, weil sie eben als sozusagen Baustellenmaterial in Anführungszeichen oder als in Anführungszeichen Werkzeug wahrgenommen worden sind von den Nazis und so auch genutzt wurden.
Okay, das heißt, es gab keinen Unterschied in der Lebensrealität im Alltag zwischen Frauen und Männern auf der Bunkerbaustelle. Die sind sozusagen der gleichen Arbeit, der gleichen körperlichen schweren Arbeit nachgegangen.
Also wenn man sozusagen grundsätzlich von Mann und Frau spricht, dann definitiv. Aber wenn wir sozusagen uns auf die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen fokussieren, eigentlich nicht, nein. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied zwischen Männern und Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion, die als zivile Zwangsarbeiterinnen eingesetzt worden sind. Und das ist eben, also jetzt geht's wirklich in ein sehr schweres Thema, sie waren betroffen von sexualisierter Gewalt. Und das bedeutet sowohl einerseits von den Nazis, also von den TäterInnen, von den ArbeitgeberInnen. Das bedeutet also, wenn sie zum Beispiel in Privathaushalten waren, und das war durchaus möglich und es war sehr beliebt bei den Nazis, zivile Zwangsarbeiterinnen für ihren eigenen privaten Haushalt zu holen. Das bedeutet auch, dass viele dann eben auch gute Kontakte zu der Partei hatten, gute Kontakte zu Arbeitsämtern hatten. Und tatsächlich Frauen, also zivile Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion, eben für den Haushalt eingesetzt haben, als Kindermädchen oder um den Haushalt eben zu führen. Und das bedeutet, dort war man tatsächlich unmittelbar der, ja, wenn man das sagen möchte, der Macht und der Auslegung der ArbeitgeberInnen ausgesetzt. Wenn man sozusagen als Person eher in einem Lager unterwegs war, war man eher eine von vielen. Aber wenn man in einem Privathaushalt war, dann war man sozusagen eine Person, die sozusagen von den ArbeitgeberInnen als nicht von Wert wahrgenommen worden ist, wo eben auch als Besitz wahrgenommen worden ist und wo die Personen auch keine Handlungsmöglichkeiten hatten, um sich eben die Arbeit oder das Leben so zu gestalten, um es lebenswert zu machen in so einem gewaltvollen Regime. Und vor allem kommt natürlich auch die rassistische Ideologie dann nochmal ins Spiel. Die sexualisierte Gewalt spielte deswegen eine Rolle, weil sie einerseits auch von den TäterInnen eingesetzt worden ist, aber es konnte auch durchaus sein, dass sie eben auch von ebenfalls Betroffenen sozusagen dem ausgesetzt waren. Dass einerseits konnten sie sich dann durchaus behaupten in solchen Situationen, aber das konnte auch passieren. Es ist nicht so oft passiert wie bei den TäterInnen, aber das ist durchaus aufgefallen. Und es gab auch Situationen, wo dann Frauen schwanger wurden. Entweder wurden sie schwanger deportiert aus ihren Herkunftsländern oder sie sind dann hier schwanger geworden. Und es hieß dann auch von den Nazis, sie sollten so lange arbeiten, bis die Wehen einsetzten, wurden dann entbunden und sollten dann wenige Tage später auch wieder zur Arbeit gezwungen. Und was mit den Kindern passierte, ist auch eine Geschichte, die nicht ganz leicht zu verdauen ist. Denn wegen der rassistischen Ideologie wurden die Kinder von zivilen Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion grundsätzlich von sowjetischen ZwangsarbeiterInnen
sozusagen kategorisiert. Das bedeutet, also wie alle Menschen in diesem System wurden kategorisiert, auch die Kleinsten und die Neugeborenen. Wenn sie in den Kriterien der Nazis sozusagen dazu erzogen werden konnten, der Nazi-Ideologie zu entsprechen und sozusagen deutsch zu sein, in Anführungszeichen, dann wurden sie in Heime gebracht, wo sie dann von regimetreuen Eltern adoptiert werden konnten. Wenn sie dem aber nicht entsprachen, und das war in vielen Fällen so, dann wurden sie in sogenannte Ausländerkinderpflegestätten gebracht. Und das ist ein sehr krass vertuschender Begriff, denn es war nicht das Ziel, die Kinder dort zu pflegen, aufzuziehen, sondern diese Heime waren von systematischer Vernachlässigung geprägt, sodass viele dieser Kinder, viele dieser Neugeborenen gestorben sind an Unterernährung, an mangelnder Zuneigung, also sozusagen, also Kinder brauchen ja eine Zuwendung und diese systematische Vernachlässigung führte eben dazu, dass sehr viele gestorben sind. Kontakt zu den Müttern gab es natürlich nicht und die Mütter wurden auch nicht informiert, was mit ihren Kindern passiert ist. Also das ist eine sehr, 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 sehr perfide Art und Weise des Umgangs von Kindern und von Frauen in dieser Zeit, die sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und soweit ich weiß, gibt es, also ich bin mir sehr sicher, dass es so ein Heim auch hier in Bremen gab. Ich konnte aber noch keine Quelle oder beziehungsweise keinen Standort lokalisieren. Es gibt aber Hinweise dazu, also auch von Gräbern von Kindern, die eben dahin deuten, dass es sowas gab. Also wenn nicht so ein Ausländer-Kinderpflegestätte als Ganzes, sondern vielleicht auch Stationen in Kliniken oder in Hasshude, wo zum Beispiel Menschen mit Behinderung hingebracht worden sind und auch eben ermordet wurden oder eben an anderen Orten, wo sozusagen Stationen eingerichtet worden sind, wo einerseits zivile Zwangsarbeiterinnen entbinden konnten und andererseits, wo die Kinder dann weggenommen worden sind und dann auch systematisch vernachlässigt wurden. Also das würde ich sagen, ist der gravierende Unterschied. Also dass sozusagen Sexualität ein Thema in diesem Bereich auch ist, das sehr komplex und sehr schwierig ist und auch teilweise mit vielen Lücken verbunden ist. Also es braucht auch viel mehr Forschung in diese Richtung. Es gibt auch einige Forschung, zum Beispiel auch zum sogenannten verbotenen Umgang. Es gab nämlich eine Ausstellung, die jetzt von der Gedenkstätte Lager St. Bostel entwickelt wurde und geschaffen wurde, wo es um Kinder ging, die eben aus einer Beziehung und meist verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Zwangsarbeitenden oder Kriegsgefangenen entstanden sind. Und diese Ausstellung war Anfang des Jahres in der Kulturambulanz, also im Krankenhausmuseum hier in Bremen. Und bald wird sie auch in Hamburg-Neuengamme nochmal gezeigt. Also es ist eine große Empfehlung, sich das anzuschauen, weil man da auch so ein bisschen absehen kann und ablesen kann, dass manche Beziehungen eben nicht einvernehmlich waren, aber manche auch schon. Und wie dann der Umgang mit den Kindern in der Nachkriegszeit war zum Beispiel. Also das ist so ein Thema, aber auch zum Beispiel gab es Lagerbordelle, wo Zwangsarbeitende teilweise hingehen konnten, aber auch wo TäterInnen auch hingehen konnten, wo Frauen einfach Sexarbeit unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen leisten mussten. Oder nicht leisten mussten, aber wo sie dazu gezwungen wurden. Also das und vor allem ist auch Sexualität in einem Kontext von, wenn es ein Männerlager war, ist auch da Sexualität nochmal ein anderer Kontext, der es auch wert ist, mal darüber zu sprechen. Aber genau, das würde ich sagen, ist der gravierende Unterschied. Aber ansonsten wurden ZwangsarbeiterInnen, vor allem aus der Sowjetunion aufgrund des Antislawismus, also es gab mal einen Spruch von dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, der war auch der Gauleiter in Thüringen, der war sozusagen verantwortlich für die ganzen Deportationen. Das war Fritz Saukel Und er hatte mal gesagt auf einer Tagung, Konferenz, warum sollte er denn deutsche Frauen oder Männer einsetzen an Arbeitsorten, wenn er dafür starke Russinnen einsetzen konnte? Also da kann man das ein bisschen ablesen, dass auch bei körperlich schwerer Arbeit sowjetische Zwangsarbeiterinnen eingesetzt worden sind, weil eben das Geschlecht keine Rolle spielte, weil eben keine Rücksicht genommen worden ist, weil die Menschen aufgrund der rassistischen Ideologie eben dem keinen Wert zugeschrieben bekommen haben. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der eine Rolle spielt, wenn wir von sowjetischen Zwangsarbeiterinnen sprechen.
Vielen Dank. Du hast gerade schon den Begriff Antislawismus genannt. Als ich mich so ein bisschen auf die Recherche begeben habe für die Vorbereitung, fiel auch oft oder bin ich oft auf den Begriff der sogenannten Ostarbeiter in Anführungszeichen gestoßen. Das natürlich auch ein Begriff ist von der rassistischen Ideologie der Nazis geprägt worden ist. Was genau steht hinter dem Begriff OstarbeiterInnen?
Also ich benutze tatsächlich den Begriff sehr, sehr, sehr ungern, okay. Auch wenn er gängig ist. Der ist tatsächlich sehr bekannt, auch unter den Betroffenen wird er tatsächlich genutzt. Ich persönlich nutze den aber sehr ungern, weil es eine rassistische Fremdbezeichnung ist. Und vor allem, also hinter dem Begriff steht es, also das, was ich als zivile ZwangsarbeiterIn bezeichne, das ist in der rassistischen Sprache, in der rassistischen Fremdbezeichnung die sogenannten Ostarbeiter. In der rassistischen Ideologie der Nazis gab es nicht nur ZwangsarbeiterInnen, die aus der sogenannten, die aus dem sogenannten Osteuropa kamen, sondern auch eben aus Westeuropa. Das heißt also, es waren ganz viele betroffen von Zwangsarbeit. Trotzdem gibt es aber durch diese rassistische Ideologie einen Unterschied in der Behandlung und einen Unterschied in der Kategorisierung und einen Unterschied in, wohin diese Kategorisierung auf der rassistischen Hierarchieleiter der Nazis, wo Menschen eingeordnet worden sind. Menschen aus Westeuropa standen sozusagen der sogenannten arischen Rasse näher. Das bedeutet, die Menschen wurden häufig besser, also in Relation immer zu dem Gewaltsystem besser behandelt, hatten ein bisschen leichtere Arbeitsbedingungen. Es wurden keine extra rassistischen Gesetze für sie erlassen, als sie ins Deutsche Reich deportiert worden sind. Das sieht aber bei den sogenannten zivilen Zwangsarbeiterinnen oder bei den sogenannten OstarbeiterInnen anders aus. Und dieser Begriff leitet sich dadurch ab, dass es eine Markierung gab, also eine Kennzeichnung für zivile ZwangsarbeiterInnen aus der Sowjetunion, aber auch aus Polen. Und das leitet sich davon ab, dass diese Kennzeichnung auf der Kleidung getragen werden sollte. Und das war ein kleines blau-weißes Rechteck, ein Stoffabzeichen, wo dann in der Mitte Ost stand. Und daraus leitet sich das so ab. Und das war aber nicht die erste Kennzeichnung, die von den Nazis entwickelt wurde und genutzt wurde, um das Ganze zu systematisieren, sondern auch KZ-Gefangene hatten eben diese Markierung auf der gestreiften Kleidung. Also wenn wir von dem sogenannten Winkelsystem sprechen, von den unterschiedlichen Farben, zum Beispiel Rot für politische Gefangene, wurde das System auch auf zivile Zwangsarbeiterinnen, aber nur für die Menschen, die aus dem sogenannten Osteuropa deportiert worden sind, angewendet. Und zuerst wurde das eingesetzt 1940 für Polinnen. Und das war eine gelb-violette Raute, wo in der Mitte ein P stand. Bei den Polinnen war das aber nicht so, dass sich daraus irgendwie was abgeleitet hatte oder eine Fremdbezeichnung sich abgeleitet hatte, sondern eben bei den sowjetischen ZwangsarbeiterInnen. Und diese Kennzeichnung diente also der Entmenschlichung und aber auch der Kennzeichnung, dass eben die deutsche Bevölkerung sofort erkennen konnte, um welche Menschen es sich handelte. Und das sogenannte Ostabzeichen war auch sozusagen eine Maßnahme, die von rassistischen Gesetzen eingeleitet wurde. Und das waren im Februar 1942, glaube ich, manchmal kann ich die Zahlen, manchmal aber auch nicht. Also 1942 gab es die sogenannten Ostarbeitererlasse, die sich orientierten an den sogenannten Polenerlasse. Und die haben ganz streng das Leben reglementiert, der ZwangsarbeiterInnen. Darin stand zum Beispiel, dass sie keine Fahrräder besitzen durften, dass sie die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nutzen durften, dass sie nichts von Wert besitzen durften, dass sie ein Verbot haben, einen Kontakt zu Deutschen zu haben. Und damit ist auch zum Beispiel der sogenannte verbotene Umgang abzuleiten. In diesen Gesetzen stand, dass sie keinen Kontakt und auch keinen sexuellen Kontakt haben durften zu Deutschen. Wenn das aber herauskam, drohte die Todesstrafe. Und das zweite, also das war das die höchste Strafe, dass darunter folgt Einlieferung in ein Konzentrationslager. Und auch in diesen Gesetzen stand drin, wo sie diese Kennzeichnung bei sich an der Kleidung befestigen sollten und dass sie sie unter keinen Umständen abnehmen durften. Und für die Einhaltung dieser Gesetze war die Gestapo verantwortlich. Das heißt, wenn zivile Zwangsarbeiterinnen aus Polen oder eben aus der Sowjetunion in den Augen der Nazis gegen diese Gesetze verstoßen haben, wurden sie von der Gestapo verfolgt, wurden häufig dann aber auch in sogenannte Arbeitserziehungslager untergebracht, wo es auch hier in Bremen eins gab, ein sehr berüchtigtes, das auch in der Nähe des Bunker Valentin lag, oder wurden dann im zweiten Schritt in Konzentrationslager überführt. Das heißt also, der Status von zivilen ZwangsarbeiterInnen konnte sich auch verändern, je nachdem, was in der Zeit, die sie hier im Deutschen Reich verbracht haben, auch ändern konnte. Das heißt, also manche zivile Zwangsarbeiterinnen waren die ganze Zeit ihres Leidensweges zivile Zwangsarbeiterinnen und manche wurden dann aber auch teilweise in Konzentrationslager oder andere Lager überführt.
Vielen Dank. Du hast gerade schon angesprochen, dass natürlich auch sozusagen durch diese rassistische Kennzeichnung verschiedener in großen Anführungszeichen Gruppen, sage ich mal, dadurch natürlich unterschieden werden sollte, offensichtlich auch unterschieden werden sollte. Gibt es sozusagen, oder sind diese Unterschiede, diese ja vielleicht zum Teil auch so eine Hierarchie in den Opfergruppen des NS-Regimes, sage ich jetzt einfach mal so, sind die heute auch noch spürbar, erinnerungspolitisch zum Beispiel?
Also es ist tatsächlich, es gibt Unterschiede und es liegt aber nicht sozusagen daran, dass Akteurinnen oder WissenschaftlerInnen diese Unterschiede festmachen, ob jetzt Menschen Opfer oder Verfolgte waren oder nicht. Also es gibt auch immer mal wieder Diskussionen darüber, ob es eine sogenannte Opferkonkurrenz gibt. Und aus meiner Perspektive kann es die und soll es die nicht geben.
Definitiv.
Es gibt auf jeden Fall genug Leid für alle, wie das Max Scholleck immer wieder sagt. Und es gibt aber die Unterschiede, weil Kontinuitäten anders wirken, andere Folgen nach sich ziehen, aber auch, weil die Nachkriegsgeschichte von so vielen Menschen so unterschiedlich ist. Für die zivilen Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion gilt so ein bisschen oder grundsätzlich zu sowjetischen Kriegsgefangenen, sowjetischen KZ-Gefangenen, zu zivilen ZwangsarbeiterInnen wissen wir sehr wenig im Vergleich zu der Zahl von Betroffenen. Also wenn wir zum Beispiel von den zivilen ZwangsarbeiterInnen aus der Sowjetunion sprechen, sprechen wir von 2,9 bis 3 Millionen Betroffenen. Und davon war mehr als die Hälfte Frauen, die betroffen waren. Das ist schon so eine sehr, sehr große Zahl. Bei den Kriegsgefangenen sprechen wir von einer Zahl von 5,5 Millionen Menschen. Und davon sind 3,5 Millionen Kriegsgefangene in der Zeit des Deutschen Reiches, in der NS-Zeit, ermordet worden. Also das ist eine immens hohe Zahl. Und wenn wir von Betroffenen in der Sowjetunion direkt sprechen, von 25 Millionen insgesamt, das ist eine riesen, riesen Zahl. Und wenn man also sowjetische Gefangene, ZwangsarbeiterInnen, Betroffene als Gruppe konstruieren möchte, weil das ist so ein bisschen schwierig, weil dadurch vertuscht man, also nicht vertuscht, aber das wird so ein bisschen unsichtbar, wenn wir von sowjetisch sprechen. Viele verbinden sowjetisch mit russisch. Das stimmt aber so nicht. Ukraine spielt eine Rolle. Juden und Jüdinnen spielen eine Rolle. Belarus spielt eine Rolle. Die ganzen sogenannten GUS-Staaten spielen eine Rolle. Also armenisch, aserbaidschanisch, kirgisisch, kasachisch. Also und auch noch viele Minderheiten in dem Vielvölkerstaat Sowjetunion grundsätzlich. Das heißt also, gerade vorsichtig sein mit dem erweiterten Angriffskrieg auf die Ukraine. Sowjetunion ist nicht gleich Russland und ist auch nicht gleich russisch. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, weil ich gerade auch mit der aktuellen Zeit ist es schwierig, wie Russland, wie Putin die Erinnerungen, die Aufarbeitung an den Zweiten Weltkrieg nutzt, Geschichte instrumentalisiert, sie für seine eigenen Zwecke nutzt und eben auch den erweiterten Angriffskrieg auch als Legitimation nutzt, um eben die Ukraine anzugreifen, indem er das deklariert, als wären das alles Faschisten. Dabei, wenn man sich das System anguckt, also Russland hatte eine sehr, sehr kurze Geschichte von einer Demokratie, wenn man das überhaupt sagen möchte. Genau, deswegen ist es immer in diesem Kontext sehr, sehr wichtig zu gucken, von welchen Betroffenen sprechen wir und was meinen wir eigentlich, wenn wir sowjetisch sagen, welche Verantwortung ziehen wir oder leiten wir daraus ab. Und wir wissen deswegen so wenig über Personen, die davon betroffen waren, weil eben die Sowjetunion in die Nachkriegszeit, also auch der Stalinismus, eine große Rolle in der Aufarbeitung spielt. Nach 45, also eigentlich schon während der Zeit des dritten, also nicht dritten, das will ich eigentlich nicht sagen, während der NS-Zeit, gab es schon den Generalverdacht von Stalin, dass Menschen, die nicht bis zum Tode für ihr eigenes Vaterland kämpfen und sterben, dass sie also eigentlich mit den Nazis kollaborieren, dass sie Spione sind und dass sie grundsätzlich VerräterInnen sind. Das bedeutet also, wenn zivile ZwangsarbeiterInnen die Zeit und das Leid in der NS-Zeit überstanden haben, überlebt haben, war aber die Unterdrückung nicht vorbei. Denn im Deutschen Reich, je nachdem, wo dann zivile ZwangsarbeiterInnen waren, ob es in der sowjetischen Besatzungszone, in der amerikanischen, in der britischen oder in der französischen Besatzungszone, waren die Chancen, zurückzukehren oder weiterzuziehen, sehr unterschiedlich. Manche haben sich dazu entschieden, weiterzuziehen, also auszuwandern, woanders hinzugehen und nicht in ihre Herkunftsländer zu gehen. Und es gab dann aber auch so eine Phase, wo dann die Alliierten untereinander, also wo zum Beispiel Stalin darauf bestanden hat, dass die alliierten BesatzerInnen in Deutschland dann eben sowjetische BürgerInnen ausliefern sollten an das NKWD. Und auch in den sowjetischen Besatzungszonen war das dann so, dass dann zivile ZwangsarbeiterInnen sogenannten Filtrationen, also Verhören, sich aussetzen mussten und nachweisen mussten, dass sie keine VerräterInnen, keine Spione und keine KollaborateurInnen waren, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie sollen sie das denn nachweisen? Wie sollen sie denn belegen, dass sie unter Zwang deportiert worden sind, dass sie verhaftet worden sind, dass sie keinen Einfluss hatten auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Deutschen Reich? Wie konnten sie erzählen oder nachweisen, belegen, dass sie keinen Schimmer hatten, wofür die Bunkerbaustelle gedacht war, was für ein Ziel, was für ein Zweck das war. Und deswegen waren dann diese Filtrationsprotokolle sehr, sehr schwierig für viele. Und sobald das NKWD diese Filtration durchgeführt hatte, hieß es dann, okay, waren sie überzeugend genug, so konnten sie in ihre Herkunftsdörfer zurück oder Herkunftsländer, Herkunftsgebiete, waren aber trotzdem Stigmatisierungen ausgesetzt, Verfolgung ausgesetzt und waren immer wieder diesem Vorwurf ausgesetzt, sie sind Verräterinnen. Wenn sie aber in den Filtrationen nicht nachweisen konnten, dass sie überhaupt keinen Einfluss darauf hatten und unter Gewalt verschleppt worden sind, dann wurden sie weiter in andere Lager, aber diesmal in Sowjetlager nach Sibirien zum Beispiel deportiert. Und was dann mit ihnen passierte, das können wir ein bisschen ableiten, wie der Umgang im Gulag-System ansonsten war. Und deswegen war es dann so, dass viele gar nicht gesprochen haben. Gar die Dinge, die sie vielleicht mitgenommen hatten, also manche hatten dann auch noch Fotos mitgenommen, manche hatten auch tatsächlich dieses Abzeichen mitgenommen, die haben sie dann sehr schnell auch wieder verbrannt, sind es losgeworden, haben es lange versteckt, um eben nicht damit konfrontiert zu werden. Und das hielt so lange, bis die Sowjetunion existierte. Und in den 90er Jahren änderte sich das so ein bisschen. Und seit den 90er Jahren wurden Archive geöffnet, auch von der Sowjetunion. Also ehemalige sowjetische Archive wurden geöffnet, diesmal von Russland dann. HistorikerInnen konnten jetzt in diesen Archiven arbeiten und nachforschen. Und auch Menschen begannen dann darüber zu sprechen, was ihnen passierte im Deutschen Reich während der Zeit von 39 bis 45, beziehungsweise wenn wir von der Sowjetunion sprechen, ist es ja eigentlich 42, also 41 bis 45. Und es gab dann eine Zeit, wo es einen Artikel in einer Zeitschrift gab, wo aus Versehen dazu aufgefordert wurde, ja, wenn ihr eure Briefe, eure Beweise irgendwie an uns schickt, dann bekommt ihr Entschädigung aus Deutschland. Das ist aber nicht ganz so gelaufen, weil das war irgendwie ein kleiner Fehler in dieser Berichterstattung. Denn eigentlich wollte man einfach nur Geschichten sammeln. Die Entschädigungen aus Deutschland sollten nicht kommen und die wurden auch erst in den späten 90er Jahren dann irgendwie Thema. Aber was in diesem Zusammenhang passierte, ist, dass ungefähr 40.000 Briefe an Memorial Moskau geschickt worden sind. Und Memorial Moskau ist eine Menschenrechtsorganisation, die dann angefangen hat, diese ganze Geschichte aufzuarbeiten und hat ein großes Archiv aufgebaut von Verfolgten durch die Nazis. Und da sind sehr, sehr, sehr spannende Dinge zusammengekommen, wie Fotos, wie Briefe. Es wurden auch Interviews geführt. Und jetzt ist natürlich Memorial Moskau verboten, weil sie nicht nur diese Aufarbeitung machen, sondern auch die Aufarbeitung von den stalinistischen Terrorregime und der stalinistischen Säuberung, der also grundsätzlich also historisch sehr breit sich anschauen, aber das ist vor allem ihr Fokus. Und dieses Archiv ist sehr, sehr, sehr wertvoll und glücklicherweise gibt es Kolleginnen, die dann angefangen haben, das zu digitalisieren, sodass nicht alles verloren ist. Und es gibt auch Kolleginnen, die nach Deutschland ins Exil gegangen sind und von hier aus weiter ihre Arbeit tun. Also es gibt auch Kolleginnen, die zum Beispiel hier in Bremen sind und die versuchen hier aus diesem Bereich und aus dieser Ferne diese Arbeit weiterzuführen. Genau, deswegen ist das Memorial Moskau in diesem Kontext auch, spielt es eine wichtige Rolle. Und dann spielt natürlich auch die Stiftung EVZ eine große Rolle, denn wenn wir uns mit NS-Zwangsarbeit auseinandersetzen, dann kommen wir irgendwann mal auf die Frage, wann wurde das Thema eigentlich so groß? Wann wurde es überhaupt aufgearbeitet? Und eigentlich können wir sagen, dass es in den 90er Jahren erst Fahrt aufgenommen hat. Und es lag daran, dass Sammelklagen und Boykottaufrufe aus den USA an deutsche Firmen drohten und die sich sozusagen freikauften, indem sie sich zusammentaten mit dem Staat und einen Fonds einrichteten. Und ich glaube, der Fonds wurde mit 5,1 Milliarden D-Mark eingezahlt. Hälfte Staat, also Steuergelder, und die Hälfte eben deutsche Firmen wie die BASF, wie Mercedes, wie Audi, wie Volkswagen. Und die haben sich somit also freigekauft. Und dieser Fonds wurde 2001 in eine Stiftung überführt. Das ist die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, ganz kurz EVZ. Und die haben bis 2006 die Aufgabe durchgeführt, sogenannte Ausgleichsleistungen an ehemalige Zwangsarbeitende auszuzahlen. Und da waren tatsächlich auch zivile Zwangsarbeiterinnen betroffen. Das heißt, wenn welche gefunden worden sind, die noch nicht verstorben sind, weil 2001 ist natürlich sehr, sehr spät. Es waren sehr viele sowjetische Zwangsarbeiterinnen, die sehr jung waren, die betroffen waren. Also ganze Jahrgänge wurden auch deportiert oder für den Arbeitsdienst verpflichtet. Und das waren zum Beispiel der Jahrgang 1926. Also sie waren teilweise sehr jung. Also es gab auch manche, die waren 15, 16, die eben deportiert worden sind und zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich gebracht worden sind. Das heißt, die Chancen, dass einige noch lebten, war sehr hoch. Trotzdem war es sehr, sehr spät. Und auch wenn man umgangssprachlich immer wieder von Entschädigungen spricht, sind das eigentlich nur Ausgleichsleistungen. Denn die höchste Summe, die Menschen bekamen, waren 2.800, ich bin mir jetzt nicht sicher, D-Mark oder Euro. Könnte beides gewesen sein, wobei bei Euro das ein bisschen weniger wurde. Und die EVZ hat es dann auch kategorisiert. Also es gab drei Kategorien. Personen, die die höchste Summe bekommen haben mit 2.800 oder 2.600, die waren in Konzentrationslagern oder Ghettos inhaftiert. Dann gab es noch eine andere Kategorie, wo zum Beispiel Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie eingeordnet worden ist, und eine dritte Kategorie, die am wenigsten bekommen hatte, das waren, glaube ich, sogenannte Kindergefangene. Und genau, die hatten sozusagen gestaffelt dann auch Ausgleichsleistungen kategorisiert und dann im besten Fall überwiesen. Seit 2006 machen sie das nicht mehr. Sie haben dann sozusagen entschieden, okay, sie finden keine Personen mehr oder es wird irgendwie schwieriger. Und seitdem fördern sie Projekte, unter anderem erinnerungskulturelle Projekte, aber auch humanistische Projekte, wo sie zum Beispiel auch Organisationen, Verbände in der Ukraine unterstützen oder in Polen, wo sie auch Communities unterstützen, wie zum Beispiel Romnia und Sintes in der Ukraine. Und ohne die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft könnten auch viele Projekte der erinnerungskulturellen Landschaft nicht umgesetzt werden. Also auch der Denkmalbunker Valentin wird manchmal das sind Drittmittelförderungen. Da werden auch manche Projekte eben von der EVZ gefördert.
Super spannend, was du alles zu erzählen hast. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt schon zu meiner letzten Frage übergehen und so ein bisschen in die heutige Zeit springen. Da hast du uns da auch schon so ein bisschen hingeleitet und nochmal hier zurück nach Bremen-Nord kommen, eben zum Denkort Bunker Valentin, und dich jetzt persönlich nochmal zu fragen, wie du eben gerade jungen Menschen und BesucherInnen die Geschichten und Erlebnisse von eben ZwangsarbeiterInnen, vielleicht vor allem sogar weiblichen ZwangsarbeiterInnen, erzählst, vermittelst.
Also in unserer Vermittlungsarbeit ist unser Ansatz eigentlich immer mit dem zu arbeiten, was da ist. Das heißt, wir verstehen unsere Vermittlungsarbeit so, dass wir sehr in einen dialogischen, interaktiven und partizipativen Ansatz haben. Also ich sag, oder beziehungsweise wir haben entschieden, dass es für Schulklassen zum Beispiel keine Führung mehr geben wird. Also theoretisch schon, ne? Also theoretisch geht das, aber aus pädagogischen Gründen haben wir gesagt, nein, wir bieten keine mehr an, sondern nur mehrstündige Formate. Denn in mehrstündigen Formaten ist es einfacher, sich auf die prozesshafte Auseinandersetzung zu begeben, sich mit diesen Geschichten, mit diesen Erzählungen auseinanderzusetzen und auch vor allem in den Kontext der eigenen Lebensrealität zu setzen. Viele fragen sich dann häufig, weil sie dann in einem Kontext von einem Schulbesuch kommen, der häufig nicht freiwillig ist, fragen sich ja, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Warum sollte ich mir die Geschichte antun? Warum muss ich mir das angucken? Warum muss ich mir das anhören? Warum muss ich sozusagen da sein? Und es ist einfacher, sich darüber im Klaren zu werden, was hat es eigentlich mit meiner Lebensrealität zu tun, wenn ihr mit den Bedürfnissen, mit den Erfahrungen, mit den Wissensständen, die sie schon mitbringen, mit ihren Perspektiven auch arbeiten. Also eher in einen Austausch gehen. Das bedeutet, dass wir uns gemeinsam angucken, okay, welche Fragen wirken eigentlich in diesem Ort und welche Fragen bringen sie eigentlich mit. Und wenn wir uns eigentlich damit auseinandersetzen, nicht für die Zukunft zu lernen, denn da sind wir ja noch gar nicht, sondern uns anschauen, was bedeutet das eigentlich für die Gegenwart? Also warum sieht meine Gegenwart heute so aus, wie sie aussieht? Ich lebe in Deutschland, dann muss ich mich eigentlich mit der Vergangenheit dieses Landes auseinandersetzen und das unabhängig davon, ob ich jetzt mehrere Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte in dieser Region lebe, sondern weil ich jetzt aktuell in der Gegenwart hier bin. Und das bedeutet auch, sich damit auseinanderzusetzen, welche Rassismen wirken heute noch aus der Vergangenheit? Warum werden Menschen so behandelt, wie sie behandelt werden? Warum wird das Asylrecht gerade angegriffen, obwohl das eine der wichtigsten Lehren ist, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen haben? Warum steht das im Grundgesetz? Warum steht das bei den Menschenrechten überall drin? Weil eben die Zeit des Nationalsozialismus das Asylrecht komplett ab, also es gab es nicht, und auch andere Staaten haben Asylsuchende teilweise nicht aufgenommen. Und deswegen auch sich heute gegen Abschiebungen einzusetzen oder für ein Asylrecht einzusetzen, dass Menschen gleich behandelt werden. Denn also wir wollen eigentlich ein Land haben oder eine Region haben, die für Freiheit steht, wo wir alle gleichwertig gut leben können und möchten. Und da bedeutet das, auf jede Kleinigkeit zu achten und zu gucken, wie werden Menschen behandelt. Und eine pluralistische Demokratie ist nur dann so gut, wenn sie auch auf jede kleinste Minderheit achtet. Also mit jeder, so wie wir mit Menschen aus Minderheiten oder marginalisierten Communities umgehen, das ist immer ein Zeichen für eine gute pluralistische Demokratie. Und wenn wir nicht mehr Menschen mit den gleichen Rechten wahrnehmen oder ihnen Rechten absprechen, dann sollte uns das als Warnsignal dienen. Und wir wissen auch aus der Zeit, dass Antisemitismus nicht aufgearbeitet wurde. Also wir haben einen Anstieg von Antisemitismusvorfällen, wie schon lange nicht mehr seit dem 7. Oktober. Der Rassismus ist ja seit 2020 mit dem Tod oder der Ermordung von George Floyd auf jeden Fall ein Thema. Aber wir setzen das nicht in Bezug zu afrodeutschen Perspektiven und und den Bedingungen bzw. den Strukturen, in denen hier schwarzes Leben existiert und mit welchen Herausforderungen, mit welchen rassistischen Gewaltsystemen sie hier konfrontiert sind. Und wir setzen uns auch nicht damit aus, oder wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass auch Antislawismus, antiosteuropäischer Rassismus eine große Rolle spielt. Dass es von dem kleinsten Witz über kriminelle Polinnen anfängt, bis zu dem, also ich sage dieses Wort nur ein einziges Mal und ich werde es nicht nochmal sagen, der Begriff des sogenannten Untermenschen. Also der taucht immer mal wieder auf. Und das ist ein krass abwertender Begriff, der überhaupt nicht in Kontext gesetzt wird mit Antislawismus und auch nicht mit der NS-Zeit. Also ich habe vor kurzem tatsächlich ein Reel gesehen, wo eine Person von Rassismus betroffen ist, von einer, also eine Kopftuch tragende Person, die rassistisch behandelt wird von einer Person, die offensichtlich russischsprachig war. Und unter den Kommentaren konnte man eigentlich ein 1:1 ablesen, was bedeutet Antislawismus, was bedeutet antiosteuropäischer Rassismus und wie wirkt er sich aus. Und dass wir noch lange nicht aufgearbeitet haben, in welchen Strukturen wir uns in der Gegenwart bewegen, was noch übrig ist an ungleicher Machtverteilung, an ungleichen Ressourcen, da müssen wir noch lange dran. Und es ist auch tatsächlich, wenn man sich mit NS-Zwangsarbeit auseinandersetzt, also auch gerade die deutschen Firmen sich anzugucken, Adidas, Porsche, VW, Also so wenige Firmen haben sich wirklich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt und sie können heute nur so erfolgreich sein, weil sie in der NS-Zeit ZwangsarbeiterInnen eingesetzt haben und so den Krieg überleben konnten. Also auch die ganze deutsche Wirtschaft und Industrie ist nur eine Erfolgsgeschichte, weil ZwangsarbeiterInnen eingesetzt worden sind, weil dann später sogenannte GastarbeiterInnen oder VertragsarbeiterInnen oder auch heute SaisonarbeiterInnen eingesetzt werden. Also wir können sozusagen auch uns mal wieder angucken, wie Migration und auch Arbeit in dieser Gesellschaft, in dieser Region, in diesem Land auch miteinander verwoben sind und für welche Sprachen wir mehr Wert empfinden, also zum Beispiel fürs Französische, aber nicht für das Polnische oder für das Bulgarische. Oder welche Arbeit wir als erfüllend empfinden oder welche Arbeit wir nicht als erfüllend empfinden und wo wir sozusagen Menschen, Migrantinnen eher reinstecken. Also ich kann mich noch wunderbar an die Pandemiezeit erinnern, wo eben rumänische ErntehelferInnen eingeflogen sind und keine Rücksicht auf ihre Gesundheit genommen worden ist, damit Deutsche ihren Spargel auf den Teller bekommen. Also das hängt alles so zusammen und es ist alles sehr komplex, aber es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen, weil wenn ich mich mit der Gegenwart auseinandersetze und gleichzeitig die Geschichte da heranziehe, stelle ich fest, wo ich mit dem Finger drauf zeigen kann, wo ich Ungerechtigkeiten wahrnehme, wo ich selber dann aktiv werden kann, um nicht in einem ungerechten System zu arbeiten, wo Menschen auch weiterhin ungleichen Wert zugeschrieben wird. Und das ist das, womit wir uns auseinandersetzen sollten, wie unsere Gegenwart heute aussieht, bevor wir über ein Lernen für die Zukunft nachdenken. Denn wir leben heute. Wir leben heute, wir gewöhnen uns an das Sterben im Mittelmeer, wir gewöhnen uns an Kriege, ob es jetzt gegen die Ukraine ist oder eben jetzt Israel-Palästina oder die Situation im Sudan. Wir gewöhnen uns an Dinge und Gewöhnung ist tatsächlich eines der schlimmsten Dinge, die wir tun können, denn auch Menschen in NS-Zeit haben sich an Dinge gewöhnt, an Militarismus, an Autokratie, an Diktatur, an Gewalt, an unmenschlichen Behandlung von Menschen. Also und wir sollten uns nicht dran gewöhnen. Und das ist so etwas, was ich versuche mitzugeben in Formaten beziehungsweise in der Vermittlungsarbeit, was auch meine Kolleginnen viel tun. Und wir können aber nur einen kleinen Prozess anstoßen. Denn ein Besuch in der Gedenkstätte wird noch lange nicht irgendwie Menschen dazu bewegen, sich einzusetzen oder die eigene Gegenwart vielleicht zu reflektieren. Man kann so ein Korn sehen und dann gucken, ob sich irgendwann mal daraus eine Sonnenblume ergibt oder irgendwie was anderes, dass es mehr Freude gibt oder man sich mehr für eine pluralistische Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft einsetzt. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, auch wenn gerade vieles dagegen spricht, dass wir eben aus dieser Zeit gelernt haben. Aber in der Austausch untereinander ist total wichtig und dass wir eben nicht aufhören für eine Vielfalt, für eine ja, auch bessere Zukunft, auch wenn sich das komisch anhört, aber dafür einzustehen und jeden Tag irgendwie was zu tun.
Das war ein wunderbares Schlusswort und ein wichtiger Appell an uns alle. Damit möchte ich die heutige Folge von Boom bis Z beenden und mich ganz herzlich bei dir, Xenia, bedanken für deine Zeit, für deine wichtigen Erklärungen und für deine Arbeit, für eure Arbeit, die ihr am Denkort Bunker Valentin leistet. Wir hoffen, ihr fandet das Thema genauso lehrreich und interessant wie wir. Ich konnte noch ganz viel mitnehmen und lernen und werde mich, glaube ich, noch oft an das Gespräch zurückerinnern. Und das hoffen wir natürlich auch für euch, dass ihr auch etwas aus diesem Gespräch mitnehmen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Solltet ihr Fragen, Vorschläge haben oder euch anderweitig einbringen wollen, schreibt gerne eine Mail an frauenseiten@bremen.de. Wir freuen uns auf eure Nachricht.
Das war von Boom bis Z, der queer-feministische Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z ist ein Podcast vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen. Musik Imke Bolz, Redaktion Jana Keller, Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt, Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit, Schnitt Lana Corzelius, Mastering Jana Fischer, Produktion Renate Strümpel. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen? Schreibt eine Mail an frauenseiten@bremen.de. Bis dann.